Wo ist er echt? Hoffentlich kommt er auch wirklich.
Ja, wer denn, Luki?
Ich denke, der Jonas.
Welcher Jonas?
Denkt der aus dem Malatelier.
Aha, den kenne ich noch gar nicht richtig. Du gehst ja gar noch nicht so lang.
Der kann auch gut zeichnen, du. Ja, und jetzt kommt er da an. Sozusagen, kann vorzeichnen.
Also bist du sicher? Hier ins Gate? Wie kommst denn du auf das?
Hast denn du nicht aufgepasst vorher? Was ist das Thema von heute, Waseli, was?
Denk Ostern. Also was denn sonst am heutigen Tag? Einmal nicht Weihnacht.
Voll falsch. Hast du das Willkommen-Heftli nicht gelesen? Hä? Da steht. Das Zeichnen, Jonas. Wann kommt er recht endlich? Im Malatelier kommt er nie zu spät.
Jetzt zeige mal das Heftli. Also, da steht das Zeichen, Jonas. Nicht Zeichnen, sondern das Zeichen.
Da ist ein Schreibfehler.
Also ein Schreibfehler, meinst
du? Eben, siehst du. Also, du, ich glaube, unser Prediger, der müsste mal wieder in die Migros-Club-Schule einen Auffrischungskurs machen. Also redet doch kein normaler Mensch.
Also, Luki, jetzt halt mal die Luft an. Ich glaube im Fall nicht, dass der Jonas hier ankommt. Der ist hier. Hey, Luki, was machst
du? Wie lange muss ich die Luft noch anhalten?
Ach, das sagt man denk nur so.
Aha, sag das bitte nicht einfach so.
Also, weißt du, ich glaube, der Benny hat sich nicht verschrieben. Es geht sicher um den Prophet Jona aus der Bibel. Der, der von Gott geflüchtet ist, weil ihm der Auftrag, in Ninive den Untergang Gott zu predigen, voll gegen den Strich gegangen ist.
Jetzt kannst du mal die Luft anhalten.
Warum?
Jetzt hast du vorher gerade so voll überzeugt gesagt, dass es heute sicher nicht um etwas anderes als um Ostern geht. Immer nicht um Weihnachten. Und jetzt glaubst du echt, dass es sogar um die Geschichte von Jona geht? Vielleicht wäre für den Benni nebst dem Deutschkurs auch noch gerade ein Theologiestudium gut gewesen.
Ja, ach Quatsch. Also der hat sicher seine Gründe. Das ist doch kein Fehler.
Ha, jetzt weiss ich's. Jona und Jesus fangen mit der gleichen Anfangszahl an.
Also du meinst Anfangsbuchstaben?
Eben, siehst du. Und dann hat er einfach den Falsch verwünscht.
Ja, also, das kommt auch wieder nur mit dir in den Sinn. Der Jona, der ist doch vor Gott geflüchtet. Und Jesus hat immer den Willen von Gott. Das sind so krasse Gegensätze.
Geschieht dem Johannes ganz recht das?
Er heisst Jona.
Ups. Geschieht dem Jona ganz recht, dass er von diesem Seeungeheuer verschluckt worden ist. Hoffentlich hat er dort ein bisschen studifizieren können.
Ja, er hat ja auch 3 Tage Zeit gehabt in diesem Fischbuch.
Du?
Ja, Luki.
Merkst du auch etwas?
Ja, also, dass wir zwei irgendwie nicht weiterkommen.
Wie lange ist denn Jona in dem dunklen Buch von dem Ungeheuer umgesaftet?
Ja, also, 3 Tage? Warum?
Leg, hast du eine lange Leitung? Und wie lange ist Jesus im Dunkeln von dem Grab gelegen?
Aha. Also Luki, du überraschst mich immer wieder. Du hast recht.
Du hast ja gesagt, dass der Benni sicher seine Gründe hat.
Ja, das glaube ich auch. Am besten lassen wir ihn doch gerade zum Wort kommen.
Ja, gerade. Aber weißt du was?
Nein.
Jetzt weiss ich gar nicht mehr, was ich dem Benni auf seinen Geburtstag schenken könnte.
Hä? Wieso kommst du jetzt auf das?
Weil er glaubt, den Gutschein für die Migros-Club-Schule gar nicht mehr braucht.
Ja, also gut. Jetzt gehst du in den Koffer und ich glaube, wir geben dem Benni so Wort.
Ja, also gut. Mit uns zwei ist es vielleicht nicht so gut.
Also gut.
Tschüss zusammen.
Ja, liebe Kinder und liebe Erwachsene, vielleicht geht es uns ein bisschen ähnlich. wie im Lucki. An Ostern eine Predigt mit dem Titel «Zeichen vom Jona» zu halten, das ist ein bisschen schräg. Fast ein bisschen unpassend. Und doch ist doch irgendetwas mit diesen 3 Tagen. Ich hoffe, der heutige Predigttext, der hilft uns im Lucki, wie auch uns allen hier drinnen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Der Textabschnitt, den finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Verse 38 bis 40. Da steht: Daraufhin haben einige Theologen und Pharisäer versucht, Jesus vorzuführen. Sie haben ihn herausgefordert: Lehrer, lass uns einen Beweis sehen, dass du überhaupt das Recht hast, im Namen von Gott aufzutreten. Aber Jesus hat sie abblitzen lassen. Obwohl ihr so fromm tönt, schert ihr euch überhaupt nicht um Gott oder ein gerechtes Leben. Und ihr wollt von mir einen Beweis verlangen. Ihr werdet kein anderes Zeichen bekommen als das, was damals mit dem Prophet Jona passiert ist. Der Jona hat 3 Tage und Nächte im Bauch vom Seeungeheuer verbracht. Genau das Gleiche wird mit dem Weltenrichter geschehen. 3 Tage und Nacht wird er im Inneren von der Erde verbringen. Soweit der Text aus der Bibel. Jetzt, liebe Kinder, wer spielt gern von euch Detektiv? Wer löst gerne so einen kniffligen Fall? Zumindest bei uns daheim versuchen wir leidenschaftlich, die 3 Fragezeichen Justus, Peter und Bob nachzuahmen. Diese Woche gerade ist unser Wintergarten als Detektivbüro eingeweiht worden. Und seit einiger Zeit werden unzählige Informationen gesammelt, Ermittlungsdetails und heisse Spuren. Das wird alles feinsäuberlich dokumentiert und in einem Ordner abgelegt. Ja, es ist wohl nicht zu viel gesagt, dass Noemi und ich von kleinen Sherlock Holmes umgeben sind, die dem grossen Meister alle Ehre machen. Ja, mich würde wundern, was zeichnet denn einen guten Detektiv aus? Was habt ihr das Gefühl? Könnt ihr einfach mal laut vorrufen? Was macht einen guten Detektiv aus? Schlau sein? Sonst noch etwas? Gut beobachten? Genau, säuferli der Spur nachgehen. Wisst ihr was? Ich habe euch heute eine Expertenmeinung mitgebracht. Wollt ihr die mal hören? Ja. Der Experte, er meint dazu, ein Detektiv muss aus der Flut von grösstenteils völlig unwichtigen Informationen, die die meisten von uns blenden und ablenken, die 1 oder 2 wirklich relevanten Indizien, das heisst Hinweise, herauslesen. Und der Experte, er sagt, wir lassen uns viel zu leicht von den zahllos faszinierenden Einzelheiten und Details ablenken. Und es entgeht uns die oft ziemlich offensichtliche Spur, die uns eigentlich die ganze Zeit schon die Worte verraten hätte. Das also ist die Expertenmeinung. Persönlich bin ich aber der Ansicht, dass uns nebst der Flut von bedeutungslosen Informationen auch persönliche Vorurteile, falsche Vorstellungen und fehlgeleitete Deutungsversuche davon abhalten, der Wort auf die Schliche zu kommen. Hast du gewusst, nicht jeder schwarz gekleidete Velofahrer ist ein Dieb. Nicht in jedem dunklen Auto sitzt automatisch ein Bösewicht. Diese Tatsache muss ich manchmal unseren kleinen, übermotivierten Sherlock Holmes daheim klar machen. Ich möchte zurückkommen zum Bibeltext. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer fragen Jesus nach einem Indiz, damit sie erkennen können, ob er eigentlich das Recht habe, im Namen vom allmächtigen Gott aufzutreten. Sie fordern also einen Hinweis, einen entscheidenden Hinweis, damit sie herausbekommen, ob Jesus tatsächlich der verheißene Messias ist oder eben nicht. Was macht Jesus? Er weigert sich, ein Zeichen zu liefern. Und er bezeichnet seine Fragesteller als heuchlerisch und ungerecht. Jetzt könnte man sagen, ja, Jesus, das mal halblang, darf man den nichts mehr fragen? Wenn auf den ersten Blick scheint es eigentlich Schlimmeres zu geben, als nach einem Zeichen zu fragen. Zum Beispiel, wo der Johannes der Täufer im Gefängnis war, dann hat er auch seine Jünger ausgesendet zu Jesus und hat ihn gefragt, bist du wirklich der angekündigte Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wisst ihr, was Jesus zur Antwort gegeben hat? Blinde können sehen. Gelähmte können wieder gehen. Aussatzkranke werden wieder gesund und rein. Gehörlose können wieder hören. Ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Und die, die arm sind, werden von der Botschaft, von der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Das ist die Antwort, die Jesus im Johannes dem Täufer überbringen lässt. Jetzt möchte ich zurückkommen zu diesen Gegnern von Jesus. Wieso gibt Jesus ihnen keinen Hinweis? Ist ihre Forderung denn nach einem klaren Zeichen nicht gerechtfertigt? Vielleicht sogar sinnvoll? Die Antworten finden wir in dem Abschnitt vorher. Müssen wir mal gut hinhören. Jesus heilt in dem Abschnitt vorher am Sabbat die verkrüppelte Hand von einem Mann vor den Augen der Pharisäer. Und er heilt daraufhin alle Kranken, die an diesem Tag zu ihm kommen. Und er treibt kurz darauf ab, in einem blinden und stummen Mann einen Dämon aus, sodass der wieder sehen kann und wieder reden kann. Alles vor den Augen der Pharisäer. Seine Fragesteller sehen alles mit eigenen Augen. Sie heisst schwarz auf weiss und glauben trotzdem nicht, dass er der gottgeschickte Messias ist. Sondern sie beschuldigen ihn, mit dem Teufel unter einer Decke zu stecken. Und darum weigert sich Jesus, der Schriftgelehrte und der Pharisäer, ein weiteres Zeichen zu liefern. Sie alle müssen es selber rausbekommen. Selber forschen. Und Jesus weiss, dass sie an dieser Aufgabe scheitern werden. Sie haben sich von ihren Vorurteilen, von ihren falschen Vorstellungen und fehlgeleiteten Deutungsversuchen blenden lassen. Sodass sie die entscheidenden Hinweise nicht erkennen können. Obwohl die Indizien direkt vor der Nase liegen. Dann aber gibt Jesus gleich noch ein Zeichen. Ein Hinweis, eine heisse Spur. Das Zeichen vom Jona. Wir lesen im Text, der Jonah hat 3 Tage und Nacht im Bauch vom Seeungeheuer verbracht. Und genauso wird es mit dem Weltenrichter sein, mit dem Menschensohn. 3 Tage und 3 Nächte wird er im Inneren von der Erde verbringen. Im Inneren von der Erde. Komisches Wort. Aber ein Bild für den Weg, wo Jesus bevorstanden ist. Sein Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus wird das entscheidende Indiz, der entscheidende Hinweis sein. Doch nicht einmal das Zeichen wird seinen Gegnern genügen, weil sie unfähig sind, die Indizien zu deuten. Weil sie sich mit allen Mitteln gegen die offensichtliche Lösung wehren und sträuben. Zumindest im Gespräch mit diesen Theologen und Pharisäern schaut Jesus weit, weit vor, nämlich ans Ende der Zeit. Er schaut vor zum Endgericht. Und er vergleicht seine Zeitgenossen mit bestimmten Heiden aus alten Zeiten. Er sagt nämlich zu den Pharisäern, das müssen wir gut hören, die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation aufstehen und sie verurteilen. Weil nach der Predigt von Jona sind die Bewohner zu Gott umgekehrt. Und Jesus sagt, vor euch steht einer, der grösser ist als der Jona. Und dann sagt Jesus, auch die Königin von Saba wird am Tag vom Gericht aufstehen. Und gegen diese Generation sprechen, weil sie ist von weit her gekommen, um vom König Salomo Weisheit zu lehren. Und Jesus sagt, vor euch steht einer, der grösser ist als der Salomo. Ich möchte gerne diese 2 Geschichten kurz anschauen. Die Geschichte von Jona, die kennen wir nach seinem außergewöhnlichen Abenteuer in diesem monströse Meerestier, kündigt Jona der grossen Stadt Ninive an, dass die Stadt wird untergehen. Und die Menschen, die bereuen ihre Bosheit und die Stadt wird gerettet. Und das 2. Beispiel, die Königin von Saba, die kommt von weit her, nämlich vom südlichen Arabien, um der Weisheit vom König Salomo zuzulassen. Der Mann, der als weisester König vom gesamten Altertum gegolten hat. Ist schon noch interessant. Die Menschen von Ninive und die Königin von Saba haben auf die Botschaft von Gott reagiert, auf die Botschaft vom Gott von Israel, wo ihnen überbracht worden ist. Im einen Fall durch den Prophet Jona und im anderen Fall durch den König Salomo. Ja, wie sieht es denn jetzt bei Jesus aus? Ich glaube, liebe Kind und liebe Erwachsene, Jesus bringt nicht einfach eine Botschaft. Er ist die Botschaft selber. Er ist das menschgewordene Wort von Gott. Er ist wirklich der, der schon vor langer, langer Zeit angekündigt worden ist. Er ist der versprochene Prophet, König und Weltenrichter in einem. Und genau das ist das, was ein wirklich guter und wachsamer Detektiv zur Zeit von Jesus hätte erkennen können. Wenn er das Leben von Jesus angeschaut hat. Und genau das ist den Schriftgelehrten und Pharisäern entgangen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind wie Krimileser, die die Hinweise nicht erkennen konnten, weil sie zu sehr von Nebensächlichkeiten abgelenkt waren, weil sie zu sehr mit Vorurteilen, mit falschen Vorstellungen und eigenen Plänen und Absichten beschäftigt waren. Und ich möchte uns heute Morgen eine Frage stellen. Wie sieht es heute aus? werden die Bewohner von Ninive und die Königin von Saba am Tag des Gerichts auch unserer Generation müssen sagen, dass uns die grossen und offensichtlichen Hinweise entgangen sind. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, lasst uns wachsame Detektive sein, die sich nicht von unwichtigen Informationen ablenken lassen. Lasst uns wachsame Detektive sein, die sich nicht von Vorurteilen und falschen Vorstellungen blenden lassen. Und lasst uns wahre Detektive sein, die nicht eigenen Plänen und Vorhaben den Vorrang geben, sondern sich auf die wirklichen Indizien konzentrieren. Ich habe etwas mitgenommen. Eine Lupe. Das hilft, wenn man ein Detektiv ist. Lasst uns eifrig die Lupe hier in die Hand nehmen und das Leben von diesem Jesus von Nazareth unter die Lupe nehmen. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, wer das außergewöhnliche Leben von Jesus anschaut, unvoreingenommen, vorurteilsfrei, interessiert, suchend und mit der nötigen Portion Demut, der findet Indizien, dass Jesus wirklich der verheißene und gottgeschickte Prophet, König und Richter ist, der dieser Welt durch seinen Tod und seine Auferstehung Erlösung, Sinn und Hoffnung bringt. Wenn wir heute Ostern feiern, dann dürfen wir ineinander zu Recht zurufen, der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und ich fände es schön, wenn wir das machen können. In deinem Banknachbar oder Sitznachbar links und rechts zusprechen, der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Lasst euch gerne ein, das mal links und rechts auszusprechen. Ja, der Herr Jesus, er ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden für dich, für mich und für die ganze Welt. Zum Schluss noch etwas. Die Bewohner von Ninive sind von ihren bösen, egoistischen und sinnentleerten Wegen umgekehrt, nachdem sie die Botschaft von Jona gehört haben. Und die Königin von Saba hat sich nicht auf ihre eigene Weisheit verlassen, hat sich nicht mit ihrer eigenen Weisheit begnügt, sondern war bereit, eine weite Reise zu unternehmen, um durch den König Salomo die Weisheit von Gott kennenzulernen. Was können wir daraus lernen? Ich glaube das. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an seine Auferstehung zeigt sich nicht einfach in einem Lippenbekenntnis am Ostersonntag, sondern in einem Leben, das umkehrt, wo sich Gott zuwendet, seine Weisheit lehrt und sich nach seinem Wort richtet. Und ich hoffe, dass der Satz, er ist wirklich auferstanden, nicht nur etwas ist, was schnell über die Lippen kommt, sondern tief da im Herz ist, dass es in dein und mein Leben Auswirkungen hat. Jetzt, liebe Kinder, habe ich für euch etwas mitgenommen, also eine Lupe. Naomi bringt die gerade vor. Wenn man da durch die Lupe durchschaut, dann steht da drauf, der Herr ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Und es hat dann auch so ein Zettel dran, eine Etikette. Und da steht drauf, suchen und forschen lohnt sich. Und dann hat es zwei Bibelstellen, Jeremia 29, 13 und 14a und Matthäus 7, 7. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Und der Prophet Jeremia sagt, wenn ihr mich von Herzen sucht, sagt Gott, werde ich mich durch euch finden lassen. Und ich wünsche mir, dass wir Detektive sind, die uns auf die Suche machen nach dem Leben von Jesus. Und jetzt dürft ihr gerne alle hier vorne kommen und so eine Lupe mitnehmen.